ich habe mich dann mal bei unserem Impfzentrum erkundigt und habe gesagt, sag mal, wie viele Impfkinder hattet ihr denn schon? Und dann war die Auskunft, naja, schon ein paar Dutzend, aber die mussten sich entweder reinmogeln über ein falsches Alter oder sie mussten eine Vorerkrankung angeben, die sie nicht haben. Und wenn dann der Arzt vor dem Patienten sitzt und sagt, wie geht's denn deinem Asthma? Und das Kind sagt, welches Asthma? Dann weiß man eben, dass vielleicht da was falsch läuft. Und darum habe ich mir gedacht, dann bitte öffnen und nicht die Leute sozusagen in die Illegalität treiben.
Mein Name ist Nabil Atassi. Ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Die Pandemie macht gerade Sommerpause. Ihre Auswirkungen spüren viele von uns aber weiterhin. Nicht zuletzt deshalb berichtet dieser Podcast von den Menschen, die sich in dieser immer noch besonderen Situation für die Betroffenen einsetzen. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken und worauf es jetzt ankommt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1 Podcast mit Dr. Nabil Atassi.
Stand heute sind etwa 48% der Bevölkerung in Baden-Württemberg durchgeimpft. Allerdings steigen die Infektionszahlen schon wieder und an Schulen und Kitas sind die Inzidenzen besonders hoch. Wenn wir also nicht wieder in einen Lockdown steuern wollen, kommt der Impfung jetzt eine entscheidende Rolle zu. Sollen oder müssen wir die Jüngeren jetzt auch impfen? Diese Diskussion wird zum Teil sehr emotional geführt. Denn mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech hat die Europäische Arzneimittelkommission EMA einen ersten Impfstoff für die Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen zugelassen. Die Ständige Impfkommission spricht aber ausdrücklich keine allgemeine Empfehlung aus. Es gibt also eine Menge zu diskutieren. Bei mir ist Professor Ralf Rauch, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden. Er hat erst am vergangenen Wochenende eine Impfaktion mit rund 600 Kindern und Jugendlichen durchgeführt und mit koordiniert. Er berichtet jetzt von seinen Erfahrungen und den Reaktionen der Kinder und Jugendlichen und deren Eltern und diskutiert mit uns über das Für und Wider einer Covid-Impfung bei den Jungen. Herzlich willkommen, Professor Rauch.
Ja, danke schön für die Einladung.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es geht bestimmt gerade heiß her. Sie kommen direkt aus Ihrer Klinik jetzt zu uns ins Studio. Covid-19-Impfung bei Kindern und Jugendlichen, ist das gerade so das große Thema, über das Sie diskutieren, jetzt auch in der Klinik?
Es ist sicher ein großes Thema, auch gerade nach der Impfaktion für Kinder zwischen 12 und 17 am letzten Wochenende. Ja, das ist so.
Sie sprechen es gerade an, am vergangenen Wochenende in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis eine groß angelegte Impfaktion für Jugendliche 12 bis 17 Jahren haben Sie mitkoordiniert mit dem Landrat Dr. Siegel zusammen. Wie genau ist das abgelaufen?
Ursprünglich war es so, dass wir für die Mitarbeiterkinder der Klinikangehörigen eigentlich eine Impfung anbieten wollten. Und weil ich den Landrat gut kenne, habe ich mir gedacht, er wird auf jeden Fall versuchen, auch die anderen, die im Landkreis angestellt sind, in diesen Genuss oder zumindest in dieses Angebot kommen lassen wollen. Und im Gespräch hat sich dann wirklich so ergeben, dass wir gesagt haben, okay, warum nicht gleich ein Angebot für das Kreisimpfzentrum in Waiblingen für alle, die unter 18 sind, aber noch mindestens 12 Jahre alt sind. Und so haben wir dann innerhalb von einer Woche eigentlich diese Aktion aufgesetzt, haben Impfstoff versucht zu organisieren. Es sind Ärzte von uns, die auch dieses Kreisimpfzentrum organisieren. Und so war es relativ einfach, dann innerhalb von ein paar Tagen auch die Öffentlichkeit dafür zu gewinnen.
Da mussten Sie ja einen ganz bestimmten Impfstoff dann nehmen. Es gibt ja nur einen zugelassenen von der EMA, nämlich BioNTech. War das möglich, dann auch genügend Impfstoff bereitzustellen?
Ja, wir haben zwar zunächst mal abklären müssen, dass auch alle Zweitimpfungen für die Erwachsenen noch möglich sind, weil BioNTech ja jetzt als Kreuzimpfung auch für die Zweitimpfung der Erwachsenen vorgesehen und empfohlen ist. Aber es war dann kein Problem. Es gibt tatsächlich mittlerweile so viele Erwachsene, die ihre Impfung absagen oder nicht zur Zweitimpfung erscheinen, dass genügend Impfstoff für die Kinder auch da war.
Das ist ja eigentlich auch eine bedenkliche Entwicklung, ne? Dass so viele Erwachsene jetzt ihren Impftermin absagen.
Tatsächlich hat uns das auch in letzter Zeit überrascht. Wir haben gemerkt, dass die Impfwilligkeit deutlich absinkt. Und es ist ja auch letztlich damit beantwortet worden, dass man versucht, jetzt weiter rauszugehen aus den Impfzentren und versucht vor Ort in Freizeitparks, in irgendwelchen Großveranstaltungen wie auch Stadien, die Leute zu impfen.
Jetzt haben Sie das am Wochenende gemacht im Rems-Murr-Kreis. Impfstoff war genügend da. Gab es denn auch viele Menschen, die nachgefragt haben? Also war die Nachfrage auch hoch?
Ja, wir waren überrascht. Wir wollten zunächst mal diesen Probeballon steigen lassen, haben dann für 540 Kinder Plätze reserviert und auch Impfstoff reserviert.
Also gab es da eine Voranmeldung?
Es gab eine Voranmeldung und die war innerhalb von 2 Tagen ausgebucht. Letztlich waren nicht nur die 540, die sich angemeldet hatten, sondern noch weitere Kinder da, sodass am Ende eben 600 Kinder waren, die in diesen 3 Tagen zu uns kamen.
Da mussten Sie einige Menschen, also einige Kinder dann auch impfen. Wie waren da so die Gespräche, die Sie geführt haben? Also auch mit den Kindern, mit den Jugendlichen, das sind ja eigentlich Jugendliche, keine Kinder mehr so richtig, und auch mit den Eltern?
Ich habe tatsächlich zunächst mal die Kinder und Jugendlichen angesprochen, ob sie denn freiwillig hier sind, ob sie wirklich wissen, was hier passiert. Und die meisten waren keine Plaudertaschen, weil sie auch ein bisschen nervös waren. Die wenigsten lassen sich so richtig gerne pieksen, aber sie waren alle wild entschlossen, die Impfung zu haben. Es war da leider oder vielleicht auch glücklicherweise keine große Aufklärung nötig. Wir haben uns aber dennoch die Zeit gelassen, um auch die Erwachsenen mit ins Boot zu holen. Es musste klar sein, dass die jeweils nicht anwesenden Elternteile einverstanden sind. Und letztlich kamen wir so ein bisschen auch ins Gespräch über die Aufklärungsunterlagen des Robert-Koch-Institutes, immerhin 5 Seiten, und da gab es dann schon auch Zeit, ein paar Punkte anzusprechen.
Und wie hoch war da der Gesprächsbedarf? Was war so Ihr Gefühl? Waren die Menschen relativ entschlossen oder kamen da auch solche, die, ja, sag ich mal, noch so ein bisschen Zweifel hatten und vielleicht auch noch überzeugt werden mussten?
Es gab die, die gesagt haben, nach dem Motto, wo ist hier die Unterschrift zu leisten? Aber die waren tatsächlich in der Minderheit. Die meisten wollten drüber reden, entweder die Eltern oder die Kinder oder beide. Und am Ende saßen wir oft 10 Minuten, zum Teil sogar bis zu 20 Minuten da und haben dann einfach auch Dinge, Fragen beantwortet und dabei auch gemerkt, dass relativ wenig Information auch über die Schulen geflossen war. Also die Kinder hatten dort keine Gelegenheit, bisher ihre Fragen zu stellen. Und es waren dann auch technische Dinge, die sie gefragt haben. Und letztlich hat es deshalb auch manchmal ein bisschen gedauert.
Der Gesprächsbedarf ist also hoch. Ist das ein wichtiger Punkt? Also vielleicht was, was wir sonst auch zu wenig machen? Gut, Sie haben jetzt natürlich ein selektives Publikum gehabt. So Menschen, die eigentlich prinzipiell eher für die Impfung sind, sind ja gekommen, sonst wären sie nicht da gewesen. Oder gab es da auch kritische Stimmen?
Ich habe tatsächlich jedem gesagt, nicht weil wir hier sitzen, führt die Rutsche automatisch zur Spritze, sondern es ist ganz klar, dass jeder jederzeit auf dem Absatz und auch ohne Kommentar einfach umdrehen und gehen kann. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch anerkannt worden, dass es hier nicht so eine Art Automatismus gab. Die meisten allerdings waren tatsächlich wild entschlossen, weil sie sagten, ich möchte endlich wieder in die Normalität zurück. Und da gab es ganz viele zusätzliche Argumente. Die meisten wollten ganz dringend diese Impfung haben.
Also Sie haben das Gefühl, dass die Freiheit, die Aussicht auf Freiheit da der wesentliche Antrieb auch ist, um sich so eine Impfung dann auch geben zu lassen. Auch bei den Eltern?
Die Eltern haben tatsächlich öfter noch Fragen gestellt als die Kinder. Aber ich glaube, letztlich war es auch so ein bisschen vielleicht eine Stellvertreterfunktion, die die Eltern hier hatten. Die Kinder, glaube ich, die wollten ganz einfache Dinge nicht mehr haben. Zum Beispiel möglichst keine Abstriche mehr machen. Sie wollten einfach ganz normal in die Schule gehen und kein Homeschooling an vielleicht etwas wackeligen Plattformen machen. Es war deutlich zu merken, dass die meisten endlich wieder in ihren Schwimmverein oder in ihr Fußballtraining wollten. Und ich glaube auch, dass sie einfach nicht mehr überlegen wollten, kann ich jetzt raus, bin ich in Quarantäne oder was muss ich jetzt noch beachten?
Wie groß waren die Ängste, die man dann trotzdem hat? Also das ist ja der Trigger. Trotzdem ist es ja so, es ist relativ weit verbreitet in der Bevölkerung eine Skepsis gegenüber dieser Impfung, speziell gegen Covid-19, und auch Ängste vor den Nebenwirkungen. Da gab es ja vereinzelt Berichte von Herzmuskelentzündungen nach der Impfung. Wurden Sie da viel angesprochen oder hieß es, komm, gib mir die Spritze und dann bin ich frei?
Nee, es war tatsächlich diese Herzmuskelentzündung ein großes Thema. Wir haben darauf hingewiesen, dass es bisher noch keine ganz sicheren Zahlen gibt. Es gibt auch in dieser Aufklärungsunterlage noch kein festes Statement. Wir haben aber so zwischen 1 zu 10.000, 1 zu 20.000 Mal angegeben. Das ist auch das, was, glaube ich, derzeit publiziert wird. Allerdings mit dem Hinweis, dass das ein dynamisches Geschehen ist und sich diese Zahlen auch ändern können. Und ich habe mir tatsächlich auch die Mühe gemacht, im Vorfeld Publikationen dazu rauszusuchen. Es gab immerhin im Preprint, war ich hier über Kinder und Jugendliche. Und bei denen war es so, dass die tatsächlich die Schmerzen über Stunden im Brustkorbbereich hatten, nicht die kurzen, die nur 5 Minuten dauern, die bei Heranwachsenden häufig sind, sondern wirklich langanhaltende Schmerzen und die dann mit entsprechender Labordiagnostik, MRT-Diagnostik auch identifiziert wurden als Myokarditis, Herzmuskelentzündung und die dann auch letztlich einige Zeit zu Hause verbringen mussten. Aber eben, es war umgekehrt auch klar, entweder Impfung oder letztlich Infektion. Und die Infektion ist ja auch eine, die sich sehr stark auf den Herzmuskel richtet als Zielorgan.
Das ist bei Kindern übrigens ja auch ohne Impfung ein Problem, das es durchaus ab und an gibt. Auch spontan auftretende Herzmuskelentzündungen, die bis zum Tod auch führen können. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie das in der Klinik, Sie sehen es ja jeden Tag, auch mal solche Nachwirkungen von Impfungen schon selbst gesehen?
Natürlich haben wir, wie auch in den Impfzentren in den USA, haben wir letztlich auch Kinder und Jugendliche, die einfach kommen, ohne zu wissen, warum sie jetzt gerade diese Schmerzen haben oder dass sie vielleicht auch gar nicht richtig gespürt haben, dass sie vorher eine Infektion hatten. Es war nur so, bei diesen geimpften Kindern war eben Herzmuskelentzündung etwas überzufällig häufig. Es war ein bisschen mehr als erwartbar. Und der Zusammenhang ist ja auch in diesen bisherigen Erkenntnissen nicht wirklich geklärt. Es gibt zwar den zeitlichen Zusammenhang, man hat auch andere Dinge ausgeschlossen, andere Virusinfektionen, aber es ist nicht bisher bei diesen Fällen bewiesen, dass es von der Covid-Impfung gab.
Stichwort kritische Stimmen, also wie gesagt, das ist eine hochemotionale Diskussion, die da im Augenblick geführt wird. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, am vergangenen Wochenende mussten Sie in Schorndorf nicht viele hochemotionale Diskussionen führen oder gab es dann doch eine Menschenkette vor dem Impfzentrum?
Ganz ehrlich, es gibt ja im Rems-Murten-Kreis nur dieses eine Impfzentrum in Waiblingen für immerhin 420.000 Menschen und da gibt es sicher auch immer Menschen, die sich Fragen stellen, die sich andere so nicht stellen, sogenannte Querdenker. Und ich habe tatsächlich auch gerechnet damit, dass dort vielleicht etwas erhöhtes Aufkommen sein könnte, gerade in Bezug auf Kinderimpfungen. Es war aber nicht der Fall. Im Gegenteil, es war eher so, dass die Kinder bis auf die Straße raus standen, sogar Sonntagmorgen noch, weil sie alle noch die Impfung haben wollten und nicht wussten, ob wir vielleicht die nächsten Wochen wieder eine Impfung machen.
Jetzt hat ja, Stichwort hochemotionale Diskussion, auch die STIKO hier ausdrücklich keine allgemeine Empfehlung bisher für die Impfung gegeben. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben sich ein paar Preprints, also Vordrucke, Vorveröffentlichungen von Studien auch extra mitgenommen, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Das sind Daten wahrscheinlich aus den USA, nehme ich an, die aber noch nicht zu Ende ausgewertet sind. Und auf dieser Basis hat die STIKO eben keine allgemeine Empfehlung, sondern nur für solche mit zum Beispiel Herzfehler, Diabetes oder auch Übergewicht gegeben. Kindern, bei gesunden Kindern heißt es, kann die Impfung nach ärztlicher Aufklärung erfolgen. Warum meinen Sie, hat die STIKO diesen Satz hinzugefügt, diesen letzten Satz? Ist das so eine versteckte Aufforderung, impft mal trotzdem?
Die STIKO hat sicher eine Funktion eines Wächters und die STIKO kühlt auch viele Impfdiskussionen runter und versucht einfach auf maximaler Datenbasis wissenschaftlich zu entscheiden. Und ich habe meine eigenen Kinder auch nach den Empfehlungen der STIKO bisher geimpft. Es ist aber, denke ich, schwieriger für die STIKO in der Pandemie, dieses dynamische Geschehen einfach im Werden zu beurteilen und immer wieder neue Informationen so einzusammeln und zu werten und auch vielleicht die Datenlage immer wieder so abzudaten, dass da tatsächlich Wissenschaft dahinter steckt. Andererseits, wie Sie ja sagen, ist eine EMA-Zulassung gegeben worden. Auch das CDC, das heißt die Seuchenschutzbehörde in den USA, hat diese Impfung zugelassen. Es sind mittlerweile in Nordamerika über 10 Millionen Kinder und Jugendliche geimpft worden. Und auch die Kanadier haben schon mehr als 50% der 12- bis 17-Jährigen geimpft. Es gibt also schon mit BioNTech, weiß Gott, jetzt gute Erfahrungen. Aber ist die Frage, wie wissenschaftlich diese Impfungen dort begleitet werden.
Die Politik hat sehr, sehr scharf reagiert auf diese eingeschränkte Empfehlung, die die STIKO gegeben hat. Professor Mertens, der Vorsitzende der STIKO, der musste sich hier heftiger Kritik aussetzen. Man hat zum Beispiel der STIKO vorgeworfen, nicht professionell genug zu sein. Das ist ja ein Vorwurf, den die STIKO nicht gerne gelten lassen will. Und natürlicherweise, wie stehen Sie dazu? Würden Sie das auch so sehen? Oder sagen Sie, in der Situation, in der die Datenlage sich im Augenblick befindet, ist das eigentlich richtig so? Muss man das formell so machen?
Also ich kenne selber persönlich STIKO-Mitarbeiter und habe wirklich sehr viel Respekt auch vor dieser Arbeit, die sie leisten. Ich denke, man darf eben das nicht in dieselbe Waagschale schmeißen. Was die STIKO macht, ist eben Wissenschaft, und was die Politiker machen, ist den Versuch zu unternehmen, in kürzester Zeit ihrer Überzeugung zu folgen und eben möglichst viel Menschen zu impfen. Aber wenn Sie letztlich die STIKO auffordern, nach wissenschaftlichen Kriterien auch zu beurteilen, dann haben eben letztlich Politiker und STIKO unterschiedliche Zielrichtungen.
Also das, meinen Sie, könnte der Grund sein, warum die Politik auch so scharf reagiert hat?
Naja, die Politik merkt, dass mit der heraufziehenden Delta-Variante einfach die Zeit davonläuft. Und wir haben auch heute in Waiblingen schon wieder Schulklassen in Quarantäne geschickt, die Kontakt mit natürlich nicht infizierten bzw. nicht geimpften Kindern hatten. Und also wir reden nicht über was ganz Abstraktes für vielleicht den Herbst oder Winter, sondern wir reden über Juli 2021. Und ich glaube, die Politik versucht einfach, die Zeit zu nutzen, der niedrigen Inzidenz, jetzt möglichst viel Normalität für den Herbst zu schaffen. Aber die STIKO hat nicht dieselbe Funktion wie die Politik.
War ja im Prinzip auch der Anlass für Ihr Impfwochenende, das jetzt veranstaltet wurde. Sie konnten ja, oder man kann der Pressemitteilung entnehmen, dass es dem Landrat insbesondere wirklich auch darum ging, einen normalen Schulbetrieb auch ab Herbst wiederherzustellen. Da liegt man ja auch so ein bisschen im Trend, muss man sagen. Immer mehr Landkreise in ganz Deutschland sind jetzt dabei, solche Impfaktionen zu starten. Ist das für Sie ein guter Grund, das zu machen, aus der Sicht des Kinder- und Jugendmediziners?
Ja, ich habe heute auch Kontakt zu anderen Kollegen gehabt, die in ihren Landkreisen ähnliche Dinge veranstalten. Wir, glaube ich, sehen natürlich auch nicht nur wissenschaftlich begleitete Daten, sondern wir sehen Patienten in unseren Kliniken, und wir sehen, dass die Zahl der Kinder, die Depressionen haben, die zum Beispiel auch ADHS haben, die Essstörungen haben, deutlich über zufällig mehr geworden sind. Auch Adipositas, also Übergewicht, ist was wir verstärkt sehen, auch in den Praxen.
Pandemiebedingt.
Pandemiebedingt, ganz klar. Das heißt also, wir dürfen nicht nur immer fragen, wie viele Kinder sind an Covid gestorben oder ihren Folgen, sondern wir müssen schon auch fragen, was ist drumherum passiert. Und wenn Sie gestern die Zeitung aufgeschlagen haben, dann haben Sie gesehen, dass die Vernachlässigungen in Deutschland, also die letztlich Misshandlungen, Vernachlässigungen, also Dinge, die das Jugendamt untersucht, in der Pandemie um 12% gestiegen sind. Auch das betrifft Kinder und Jugendliche.
Mal hier kurz eine Zahl zwischendurch. Es gab bislang in Deutschland laut Robert-Koch-Institut 17 Todesopfer unter Kindern, die direkt durch Covid-19-Erkrankungen verstorben sind. 11 davon hatten relevante Vorerkrankungen. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die unter den Folgen der Corona-Pandemie als soziales Phänomen leiden, ist wahrscheinlich deutlich höher.
Absolut. Ich bin aber trotzdem kein Fan davon, die Toten zu zählen. Ich denke, das ist zynisch zu tun, als würden wir mit Impfungen nur Todesfälle vermeiden. Ich glaube, jeder, der mal mit seinem Kind ein paar Tage in der Klinik war, wird verstehen, dass auch die bisher schon publizierten 2000 Kinder, die in Deutschland alleine in einem Survey erfasst werden, an dem sich leider nur die Hälfte der Kinderkliniken beteiligt hat. Also 2000 Kinder sind dokumentiert, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es können auch locker doppelt so viel gewesen sein, die eben in der Klinik waren. Und wenn Sie auch sehen, dass die Delta-Variante zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht en vogue war, man muss auch reinrechnen, dass ja viele Kinder auch in Anführungszeichen super geschützt waren. Man könnte auch sagen, weggesperrt waren. Und trotzdem waren es vielleicht sogar 4.000, dann werden Sie verstehen, dass wir eben mit dieser Impfung nicht nur Todesfälle im Ziel haben, sondern auch stationäre Aufenthalte vermeiden wollen. Und da ist es eben so, dass bei gerade diesen PIMS-Kindern mit der etwas verspäteten Corona-Folge, dass es immerhin 400 dokumentierte Fälle gibt, die mehrheitlich auf der Intensivstation gelandet sind.
PIMS-Kinder, können Sie den Begriff einmal ganz kurz für uns erklären?
PIMS ist also letztlich eine Erkrankung, die einige Wochen nach einer Covid-Infektion auftritt. Erst kommt die Infektion, die kann auch unbemerkt durchlaufen und letztlich wird dann nach 4, vielleicht auch 6 Wochen der Patient krank. Er hat hohes Fieber, es werden mehrere Organe beteiligt, häufig eben Herzprobleme, Magen-Darm, Atemprobleme und es wird auch das ganze Immunsystem runtergefahren. Und mehrheitlich landen diese Kinder auf einer Intensivstation. Sie haben auch in der Regel Kreislaufstützung nötig. Ein Drittel dieser Kinder wird beatmet oder braucht Atemunterstützung und kommt wirklich lädiert auch aus den Kliniken raus. Immerhin fast 6% haben Folgeschäden und über 40% sind richtig platt, noch wenn sie die Klinik verlassen sind, also bei weitem noch nicht gesund.
Also ein ernstzunehmendes Krankheitsbild.
Absolut. Und wir haben diese Krankheitsbilder auch bei uns an der Klinik gehabt und waren ganz verblüfft. Wir haben uns dann mal mit den Nachbarkliniken unterhalten und da haben wir alle festgestellt, alle Kliniken hatten solche Fälle, zum Teil auch über ein Dutzend solcher Fälle. Aber keiner redet darüber, weil er sich nicht verdächtig machen möchte, in diese Impfdiskussion einzugreifen.
Professor Rauch, Sie sind Kinder- und Jugendmediziner. Sie haben generell viel Erfahrung mit der Impfung von Kindern und Jugendlichen, haben jetzt gerade an einer großen Impfaktion teilgenommen. 600 Kinder, haben wir vorhin gesagt, sind geimpft worden, nur im Rems-Murr-Kreis. Daraus schließe ich jetzt mal, dass Sie eine großflächige Impfung auch bei den unter 18-Jährigen eher für sinnvoll halten. Wie wird das in Ihrer Gesellschaft, also bei den Kinder- und Jugendmedizinern, da haben Sie ja sicherlich viel Kontakt, Netzwerk untereinander, wie wird das dort diskutiert?
Ich habe tatsächlich eigentlich gehofft, ich würde als klinischer Arzt aus dieser Impfdiskussion mich ein bisschen raushalten können. Es ist letztlich so, dass die 30 niedergelassenen Praxen bei uns im Rems-Murr-Kreis natürlich das Gros der Impfungen erledigen. In der Klinik werden ja die Kinder nicht zum Impfen gesehen. Es war nur so, dass wir dann festgestellt haben, dass jeder doch einige Kinder geimpft hat, auf besonderen Wunsch. Und so ist es ja auch definiert von der STIKO. Wenn Eltern und Kinder das wünschen, dann kann der Arzt das tun. Es steht also keinerlei Abraten der STIKO in diesen Unterlagen, sondern es ist eben so, wenn sich beide Seiten einig sind, dann passt es, wenn genügend Impfstoff da ist für die, die es nötiger brauchen. Und tatsächlich haben das einige Praxen mir auch bescheinigt, dass sie das so machen. Und ich habe mich dann mal bei unserem Impfzentrum erkundigt und habe gesagt, sag mal, wie viele Impfkinder hattet ihr denn schon? Und dann war die Auskunft, naja, schon ein paar Dutzend, aber die mussten sich entweder reinmogeln über ein falsches Alter, weil sie sonst gar nicht über die Plattform kamen, oder sie mussten eine Vorerkrankung angeben, die sie nicht haben. Und wenn dann der Arzt vor dem Patienten sitzt und sagt, wie geht's denn deinem Asthma? Und das Kind sagt, welches Asthma? Dann weiß man eben, dass vielleicht da was falsch läuft. Und darum habe ich mir gedacht, dann bitte öffnen und nicht die Leute sozusagen in die Illegalität treiben, die es wirklich wollen.
Also Sie meinen, Sie haben einen Bedarf erkannt oder erkennen da einen Bedarf, der da ist, der bisher, weil man sich vielleicht auch nicht traut, nicht bedient werden konnte?
Es ist ja tatsächlich so, dass die niedergelassenen Ärzte natürlich nicht sich gerne über diese STIKO-Empfehlung hinwegsetzen. Und dafür habe ich auch wirklich viel Verständnis. Da schwingt sicher auch eine juristische Komponente mit. Was ist, wenn tatsächlich einer glaubt oder wirklich einen Impfschaden davonträgt? Was ist, wenn jetzt jemand eine Myokarditis hat? Bin ich dann als Niedergelassener in meiner Praxis auch versichert? Ich habe das auch klären lassen juristisch und mir wurde tatsächlich auch bescheinigt, ja, auch dafür gibt es ja wegen der Zulassung auch die sogenannte Staatshaftung. Also der Bund kümmert sich auch um diese Fälle.
Zum Beispiel Professor Kremser, letzte Woche im Fernsehen sehr prominent zu sehen, Infektiologe aus Tübingen, hat ja im Prinzip der Kinder- und Jugendärztin, die impft, die neben ihm saß, zu rechtlichen Bedenken gesagt, die müsse sie nicht haben, denn der Impfstoff sei von der EMA zugelassen. Dennoch, die STIKO gibt keine eindeutige Empfehlung ab, beziehungsweise eigentlich keine Empfehlung. Wäre es nicht auch eine Option, einfach zu sagen, gut, wir warten ab, bis die Empfehlung da ist, oder haben wir die Zeit nicht?
Tatsächlich glaube ich, wir haben die Zeit nicht. Und ich denke auch, wenn jemand die Impfung haben möchte, dann glaube ich, sollte er sie auch bekommen dürfen, wenn er sich aufklären lässt und wenn er sich darüber im Klaren ist, was die Impfung für ihn bedeutet. Und wie gesagt, wir müssen uns alle entscheiden, wollen wir die Impfung haben oder sind wir bereit, auch die Infektion durchzumachen. Und wenn jemand das nicht bereit ist, dann denke ich, sollte man ihm die Impfung nicht vorenthalten.
Haben Sie denn auch Verständnis für die Schwierigkeit, die da im Augenblick besteht, auch gerade unter den Eltern, dass man eigentlich gar nicht so recht weiß? Es ist tatsächlich ein bisschen eine Diskrepanz, die da jetzt auch da ist zwischen Empfehlung und Nichtempfehlung und Zulassung, die jetzt nicht genau wissen, was sie machen sollen. Was würden Sie denen raten? Was kann man denn da jetzt machen, um sich eine vernünftige Meinung zu bilden? Was raten Sie Eltern jetzt vielleicht auch bei sich in der Klinik im Gespräch, die unschlüssig sind?
Ich glaube, wie in jeder Frage ist die Familie doch am Drücker. Die Familie muss sich im Gespräch nach innen einfach mal die Informationen beschaffen. Gerne auch die Informationen von verschiedenen Seiten. Es gibt genügend Statements von Fachgesellschaften. So hat es im Übrigen ja auch die STIKO gemacht, die letztlich die Fachgesellschaft noch abtelefoniert hat. Und da gibt es natürlich auch Meinungen von Menschen, die nicht nur auf wissenschaftlicher Datenbasis entscheiden, sondern auch aufgrund praktischer Erwägungen. Und am Ende, glaube ich, muss die Familie mit den Kindern zusammen diese Entscheidung fällen. Wir haben natürlich im Leben ganz häufig solche Situationen, dass es nicht die eine Lösung gibt. Und jeder von uns wird sich an diese Zeit auch noch erinnern. Ich glaube, in 2-3 Jahren, wenn wir zurückblicken, dann werden wir erleben, dass wir eben hier vielleicht auch ein bisschen Zeit verschenkt haben. Andererseits wird es auch die geben, die sagen, ich bin immer vorsichtig gewesen und war es auch damals.
Ist das nicht auch ein bisschen schwierig und unfair, jetzt die Verantwortung in die Hände der Eltern zu geben, zu sagen, ihr müsst selber entscheiden, ist eure Entscheidung, zumal sich ja viele Expertinnen, Experten unterschiedlich jetzt auch in großen Medien äußern. Ich habe gerade den Professor Kremser, Infektiologe aus Tübingen erwähnt, auch Professor Mertens in der gleichen Sendung, beide bei Markus Lanz, letzte Woche klar Nein gesagt. Der eine würde seine Kinder, der andere seine Enkel nicht impfen lassen. Jetzt kommen andere und impfen auch sehr prominent. Also die Gemengelage ist doch wahnsinnig schwierig. Da möchte man doch eigentlich nicht in der Haut von Eltern stecken im Augenblick.
Ich glaube, die Risikobereitschaft ist sehr unterschiedlich, auch bei Eltern. Und wenn Sie einfach die Zahlen für Deutschland nehmen und Sie hören, dass es ganz sicher 2000 Kinder gab, vielleicht auch 4000, die stationär behandelt wurden, und Sie nehmen die ganzen Argumente, die ich erwähnt habe, wie eben noch ohne Delta, noch mit Kontaktbeschränkung und dass nicht mal eine Meldepflicht, jedenfalls nicht in diesem Sinne, was PIMS, was Covid besteht. Wenn Sie also die Zahlen nehmen, dann müssen Sie, glaube ich, einfach für sich entscheiden, wie gefährdet sehe ich mich. Und das ist nicht das einzige Problem, das wir als Normalhaushalte auch angehen. Übrigens für Baden-Württemberg sind es etwa 225 Kinder, die stationär waren mit Covid. Wenn wir Glück haben, kommen wir drumherum. Und die Infektion, die unsere Kinder mit Sicherheit dann durchmachen, wird glimpflich verlaufen. In der Regel wird es so sein. Die Frage ist, wie viel Risiko sind wir bereit, auf uns zu nehmen? Nur ein Beispiel. Wir impfen ja auch gegen Rotavirus-Infektionen. Das sind Durchfallserkrankungen. Und ich habe, um auf das Argument Todesfälle zurückzukommen, noch keinen dran sterben sehen. Aber ich habe schon viele Kinder gesehen, die eine Woche in der Klinik zugebracht haben damit. Also die Frage ist, was wollen wir mit dieser Impfung erreichen? Wollen wir Todesfälle verhindern? Dann würde ich sagen, kann man sich vermutlich diese Impfung bei Kindern sparen. Wenn wir Teilhabe ermöglichen wollen, wenn wir keine Intensivaufenthalte oder zumindest keine stationären Aufenthalte wollen, dann war es bisher richtig zu impfen. Und mit der Delta-Variante wird es vielleicht noch ein bisschen richtiger.
Und wenn wir dem Lockdown entgehen wollen im Herbst, auch die richtige Variante, dann lieber impfen? Auch die Kinder und Jugendlichen? Oder schützen wir die eigentlich genug, wenn wir die Erwachsenen vernünftig durchimpfen?
Das wird nicht passieren. Sind wir uns einig, dass die ethische Diskussion da uns da nicht weiterhilft? Wenn die Erwachsenen sich nicht weiter impfen lassen wollen, dann wird es keine Impfpflicht geben. Umgekehrt, wenn ich ganz konkret mein eigenes Kind schützen will. Und ich kann es ja, und das ist ja auch ein Drama, das wir noch zumindest dieses Jahr haben werden, ich kann ja nur ein Kind ab 12 Jahren impfen. Momentan ist ja noch nicht mal drunter überhaupt eine Impfung zugelassen. Das heißt, diese Kinder werden ohnehin schutzlos bleiben. Das heißt, wenn ich wenigstens diese Gruppe der 12- bis 17-Jährigen schützen möchte, dann kann ich das jetzt tun und kann in 3 bis 6 Wochen die nächste Impfung haben.
Wir haben ja einige Beispiele auch an Studien, die da laufen. Also die Zulassungsstudie jetzt für Kinder und Jugendliche, auf deren Basis die EMA BioNTech zugelassen hat, hat gerade mal 200 Kinder untersucht. Das ist ja im Prinzip als Zahl, Studienzahl als N relativ wenig. In Großbritannien haben wir gerade im Prinzip ja so eine Art Feldversuch laufen und sehen, was passiert, wenn man jetzt mal richtig großflächig lockert bei einer Inzidenz von über 300. In welche Richtung das da gehen wird, wird ja auch nochmal sehr spannend sein zu sehen. Ist aber schon dann auch unterm Strich auch für Sie als Kinder- und Jugendmediziner natürlich verständlich, dass manche Eltern dann doch skeptisch sind.
Tatsächlich wollen wir ja gucken, dass wir die Normalität so lange aufrechterhalten, wie es geht. Ich glaube, das ist auch das Ansinnen der Engländer, die momentan einfach sagen, komm, lass es laufen. Wir werden in den Kliniken dann bemerken, wie die neue Proportion ist zwischen Inzidenz und Klinikaufenthalt. Das ist ja was, was wir auch weiter lernen werden. Wir sind ja schon weit von der ersten Welle weg, wo es eben vor allem Altenheimbewohner erwischt hat. Und jetzt werden wir merken, dass die Inzidenz von ein paar hundert vielleicht nicht mehr so viel Patienten in der Klinik ausmacht. Die Frage ist nur, wie viele Patienten, Erwachsene und wie viele Kinder werden da zu uns kommen. Und man muss auch, glaube ich, in Erwägung ziehen, dass die Pflegeteams platt sind. Die Pflegenden in den Kliniken sind durch. Wir haben in unserer Klinik wirklich viele Erfolge mit hoch engagierter Pflege. Aber momentan sind einige dabei, ihren Job zu wechseln. Sie sind dabei, ihr Arbeitspensum zu reduzieren. Und ich bin nicht sicher, dass die vierte Welle genauso engagiert und zahlreich in der Pflege begleitet werden wird, wie das bisher der Fall war in den ersten 3 Wellen.
Wie werden Sie mit dem Thema jetzt weiter umgehen, auch in Ihrer Klinik? Gibt es da so Überlegungen jetzt in der Klinik? Was machen Sie jetzt, wenn zum Beispiel viele Patienten jetzt kommen? Was erwarten Sie da? Was ist so Ihre Einschätzung, wie das jetzt weitergehen wird?
Wir haben tatsächlich in unserer Klinik einen Bereich abgetrennt, in dem wir zumindest mal 6 Covid-Kinder.
Also speziell bei Ihnen in der Kinderklinik?
Ja. 6 Covid-Kinder stationär behandeln können. Und wir erwarten, dass wir insgesamt mehr Kinder auch auf Stationen sehen werden im Herbst. Sicher noch nicht jetzt im Sommer, aber im Herbst wird auf jeden Fall der eine oder die andere kommen. Wir hatten natürlich auch schon ein paar Dutzend Kinder mit Covid. In der Regel haben die Sauerstoff gebraucht, haben sich wie etwa ein RSV-Kind, also ein Kind mit einer anderen Viruserkrankung der Lunge, benommen und waren nach einigen Tagen auch wieder zu Hause. Aber wir erwarten tatsächlich, dass wir im Herbst mehr sehen, speziell wenn die Schulen offen bleiben. Und ich bin auch, das sage ich gerne, der Überzeugung, dass wir mit diesen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Luftfiltern, wenig erreichen werden, auch wenn die Städte jetzt noch schnell handeln sollten, weil wir natürlich auch in Erwägung ziehen müssen, dass die Kinder ja nicht nur gerade in der Schule sitzen, sondern sie werden mit dem Bus kommen, sie werden mit der S-Bahn kommen und in der S-Bahn und dem Bus sich infizieren.
Was ist denn mit jetzt beispielsweise Eltern, die ihre Kinder einfach nicht impfen lassen wollen? Die muss man ja auch akzeptieren letztlich. Wie ist es hier mit besseren Hygienekonzepten und dann weiter beobachten? Das muss ja eine Option bleiben, weil es wird einen Anteil geben, der ungeimpft bleibt.
Absolut. Ich glaube, diese Eltern, die wir nicht fürs Impfen gewinnen können, die respektiere ich dennoch. Es ist ja nicht so, dass ich mit missionarischem Eifer vorne ranschreite, sondern wie gesagt, ich möchte ein Angebot für die abgeben, die impfen lassen wollen. Und die, die nicht impfen lassen wollen, die werden die natürliche Infektion durchmachen. Und wie die Fachgesellschaften ja auch sagen, die werden in der Regel nicht sehr viel merken. Und ein paar Prozent von denen werden trotzdem in der Klinik landen. Und dann ist es so. Und dann werden wir versuchen, alles zu tun, um diese Kinder möglichst schnell wieder fit zu machen. Aber wir sind ein freies Land und es ist auch gut so, dass es keine Impfpflicht gibt.
Halten Sie denn, da gibt es ja Erkenntnisse auch, dass die Nebenwirkungen mit der normalen Dosis, mit der im Augenblick auch geimpft wird. Also Kinder, Jugendliche bekommen die gleiche Dosis wie Erwachsene auch, dass man sich da langsam runterarbeitet und sieht, gibt es vielleicht mit einer niedrigeren Dosis auch eine gute Wirkung für Kinder, die ja ohnehin von der Covid-Infektion etwas weniger gefährdet sind, auch von den Symptomen, die damit einhergehen, ob man da mit einer niedrigen Dosis vielleicht auch die Impfbereitschaft erhöhen kann?
Die bisher gewählte Dosis ist ja nicht ohne Grund zugelassen. Es gibt ja wissenschaftliche Daten dazu. Es gab ja über 2000 Kinder in der BioNTech-Impfstudie. Von denen haben 1300 den Impfstoff auch in dieser Dosis bekommen. Natürlich kann ich nicht auf 20-jährige Rückblicke mich stützen in der Beurteilung. Und das ist ja auch unter anderem, was der STIKO so wehtut, dass sie nicht sagen können, wie jetzt bei Kindern, die eine Lebenserwartung noch vielleicht von weiteren 70 Jahren haben, sich das Leben mit dieser Impfung entwickeln wird. Aber was sie ja anregen, geschieht ja bereits für Kinder unter 12. Die Firma BioNTech hat ja niedrigere Impfdosen für Kinder von 5 bis 11 und für Kinder unter 11 sogar ab 6 Monaten in der klinischen Testung. Und auch Moderna, die ja auch einen mRNA-Impfstoff testen, haben natürlich Kinderdosen. Und ich denke, da werden wir bis Herbst die ersten Ergebnisse sehen und werden vielleicht Anfang 2022 eine Zulassung haben.
Also viele komplexe Fragen, die wir uns beantworten müssen zum Thema Impfung generell und auch Impfung von Kindern und Jugendlichen im ganz Speziellen. Und da haben wir von den Kindern unter 12 Jahren noch gar nicht gesprochen. Auch das ist nochmal eine ganz eigene Gruppe. Professor Rauch, mal Hand aufs Herz, wenn man so schwierige Fragen beantworten muss und sich auch da immer wieder positionieren muss, wie sehr belastet einen das persönlich?
Ich glaube, mein ganzes klinisches Arbeiten ist darauf ausgerichtet, wie etwa immer, sage ich gerne, ein Rechtsanwalt für seinen Klienten das Beste rauszuholen. Und wenn ich zu einem Anwalt komme, versucht er auch für mich das Beste zu erreichen, mit allem, was er weiß und mit allem, was er vielleicht auch für Pfeile im Köcher hat. Und ähnlich mache ich es eigentlich mit den Kindern, sodass ich versuche, die bestmögliche Antwort zu geben, ohne aber die Kinder und Familien in irgendeine Ecke zu drängen. Man muss manchmal eben auch sagen, wenn es keine endgültige Sicherheit und keine endgültige Meinung gibt, bei jeder Operationsaufklärung, bei jeder Medikation, die wir machen, können wir nie hundertprozentig sicher sein, dass wir das Richtige tun. Und trotzdem können wir eben die Sicherheit möglichst weit hochtreiben und versuchen, die Erfolgsrate einfach ganz, ganz hoch zu halten.
Und das ist auch gut fürs eigene Gefühl?
Ja, und natürlich werde ich als Familienvater auch selber eine Entscheidung treffen müssen. Und die Entscheidung, die ich treffen werde, die werde ich in der Familie treffen. Und ich werde auch die Kinder impfen, wenn es auch für unter 12-Jährige was zu impfen gibt.
Das ist ein klares Bekenntnis. Wenn jetzt der Druck aber von außen steigt, was geht denn da so in Ihnen vor, wenn Sie jetzt sowas hören wie Kinder- und Jugendärzte, die impfen und dann an Morddrohungen erhalten und solche Dinge? Also das ist jetzt natürlich die Extremform, aber es gibt doch eine Menge auch scharfe Reaktionen und der Ton, was die Impfungen oder generell Covid-19 angeht, ist doch sehr, sehr stark zugespitzt. Erste Frage, merken Sie das auch selber? Und zweite Frage, was macht das mit einem? Macht einen das vorsichtiger?
Ja, das macht einen vorsichtiger. Man versucht immer noch bessere Absicherungen zu schaffen. Natürlich leben wir nicht nur in einem Bereich, wo ich emotional arbeiten kann. Ich muss auch das möglicherweise von einem Gutachter oder von einem Gericht irgendwann mal begründen, was ich tue. Aber ganz ehrlich, das muss ich sonst auch. Wenn ich ein kleines Frühgeborenes behandle oder ein Kind mit dem Herzfehler, dann muss ich auch für dieses Kind das Bestmögliche tun. Und glauben Sie mir, auch diese Eltern sind sehr emotional. Und natürlich werde ich am Ende in der Regel Erfolg haben, aber es wird sicher auch Patienten und auch Eltern geben, die eben im Misserfolgsfalle fragen, was hat der da eigentlich gemacht? Und das heißt, da muss ich auskunftsfähig sein und muss auch sagen, nach dem derzeitigen Stand dessen, was bekannt war, war die Entscheidung so richtig und nachvollziehbar. Und nicht immer haben wir in der Medizin 100% Erfolg.
Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie gekommen sind und zu diesem schwierigen Thema sich auch gestellt haben, meinen Fragen, um mit mir das zu besprechen. Professor Rauch, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden. Vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR1.